Das Evangelium schenkt Freude und Trost. Die große Freude. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Lukas 2, Vers 10. Wie herrlich ist es, den Engel rufen zu hören. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und dann den Lobpreis der Menge der himmlischen Herrscher. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Es ist herrlich zu hören, und doch gibt es viele fromme Menschen, die niemals erfahren haben, worin eigentlich die große Freude besteht, ja, die niemals Freude und Nutzen von dem Kind hatten, das dort geboren wurde. Am traurigsten ist es, dass viele fromme, wohlmeinende Menschen Weihnachten auf würdige Art zu feiern suchen, sie hören doch Jahr für Jahr, dass man sich über dieses Kind freuen soll. Aber sobald Weihnachten vorbei ist, ist auch die feierliche Stimmung vorbei. Wenn du wüsstest, was Christus für uns getan hat, könntest du das ganze Jahr, ja das ganze Leben Weihnachten feiern. Warum sandte Gott seinen Sohn auf die Erde? Von den Bibelstellen, die darauf antworten, ist Römer 8, Vers 3 eine der bemerkenswertesten. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Dasselbe sagt auch Jesaja. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, denn du hast ihr drückendes Joch und den Stecken des Treibers zerbrochen. Jesaja 9, Verse 2 und 3. Was ist das Joch anderes als das Gesetz, das die Last der Sünde auf unseren Schultern legt? Darum hat es Paulus auch ein Knechtschaftsjoch genannt. Der Ausdruck Stecken des Treibers hat auch mit dem Sklavendienst zu tun. Das, was Gottes Geist bei dem Propheten in der Bildersprache gesagt hat, sagt er klar bei dem Apostel. Wenn wir mit unserem falschen Trost am Ende sind und der Feind unseren Frieden stört, dann zweifeln wir so sehr an Gottes Verheißungen, dass er es uns sehr klar sagen muss, bis wir glauben. Wir finden es allzu groß. Ein Ausdruck bei Paulus ist so ergreifend trostreich, dass seinesgleichen sich kaum im ganzen Neuen Testament findet. Den müssen wir etwas näher betrachten. Gläubige, die einige Erfahrung haben, wissen, dass man leicht in Verwirrung geraten kann. Wir wissen, dass Christus alles vollbracht hat. Er wurde unter das Gesetz getan, um die zu erlösen, die unter dem Gesetz waren. Er kaufte uns frei von dem Fluch des Gesetzes, als er um unseretwillen ein Fluch wurde. Aber dieser Trost kann so leicht zunichte werden. Alles das ist wahr und groß, sagen wir, aber was hilft es mir? Denn ich weiß, dass ich in dieser oder jener Hinsicht nicht bin oder tue, was er von mir fordert. Wie soll ich dann den Trost annehmen, den das Wort gibt? Gegen diese Verwirrung wendet sich Paulus. Er sagt gerade das, was das Gesetz niemals ausrichten konnte. Das tat Gott, als er seinen Sohn sandte. Wir müssen immer daran denken, dass das Wort Gottes, das etwas von uns fordert, uns treibt und straft, zum Gesetz gehört. Nun weißt du, was Gott von dir fordert, das bekommt er nicht. Das Gesetz fordert, kann aber nichts geben. Darum wirst du immer gestraft und bist schuldig und niedergeschlagen. Doch was das Gesetz nicht ausrichten konnte, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott, als er seinen Sohn sandte. Gerade das, was du gestern und heute ängstlich bedachtest und bekämpftest, aber unmöglich erfüllen konntest, das hat Gottes Sohn für dich erfüllt. Er sollte das Gesetz ganz erfüllen und die Sünde tragen, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan. Vielleicht ahnst du nun, warum Jesus uns zur großen Freude sein sollte. Kann man sich wundern, dass Menschen, die das erlebt haben, sich freuen und ihn preisen? Kann man sich mehr wünschen? Danach fragen wir, wenn wir unsere Sünde und unser Elend kennenlernen. Wenn doch jemand an unserer Stelle das Gesetz erfüllen und die Strafe leiden könnte, jemand, der uns eine vollkommene Gerechtigkeit verschaffen könnte, so daß Gott mit uns zufrieden wäre, wenn wir doch einen solchen hätten. Es ist wohl nicht möglich, dass wir ihn schon haben? Ja, das sagt die Schrift. Wir haben einen Stellvertreter, der alles für uns wohlgemacht hat. Gleichwie durch eines Menschen Ungehorsam viele zu Sündern geworden sind, so werden auch durch eines Gehorsam viele zu Gerechten. Römer 5, Vers 19. Wer kann Gottes Liebe genug preisen? Es gibt einen wunderbaren Trost. Ich bin freigemacht vom Gesetz, sagt Paulus. Wie geschieht das? Er antwortet, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Römer 8, Verse 2 und 3. Noch einmal erinnern wir daran, dass der Apostel nicht sagt, Christus habe die Sünde aus der Welt genommen oder aus unserem Fleisch, sondern er hat der Sünde die Macht genommen, uns zu verdammen. Das tat er, als er die Strafe für unsere Sünde erlitt. So kaufte Christus uns auch frei vom Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns. Galater 3, Vers 13. Das Gesetz ist also nicht aufgehoben. Es redet noch zu uns, erklärt uns Gottes Willen und fordert Gehorsam. Aber wir sind frei von seinem Fluch. Das Gesetz kann niemals den verurteilen, der mit Christus Jesus vereinigt ist. Wir verstehen das nicht immer. Wir erschrecken, wenn das Gesetz uns verdammt. In Wirklichkeit aber wird kein Gläubiger nach dem Gesetz gerichtet. Sollten wir nach dem Gesetz gerichtet werden, wäre Christi Verdienst ohne Nutzen für uns. In derselben Weise spricht die Schrift auch vom Tode. Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod ist noch da, aber sein furchtbarer Stachel ist abgebrochen, das heißt, seine Bedeutung als Strafe für die Sünde. Sünde, Gesetz und Tod sind noch da. Sie leben wie der zum Tode verurteilte Mörder, doch ihre Macht und ihr Recht haben sie verloren. Die Sünde der Gläubigen gilt vor Gott nicht als Sünde, denn sie kann kein Urteil fällen über die, die mit Christus vereinigt sind. Es ist, als ob das Urteil des Gesetzes nicht mehr da ist. Wohl kann es uns erschrecken, drohen und unser Gewissen bekümmern, aber es kann uns nicht verurteilen. Der Tod kann wohl den Leib in die Erde legen, aber uns nicht festhalten. Er ist ein guter Diener, der uns zur Ruhe hilft. Nur dürfen wir uns nicht verwirren lassen, wenn wir merken, dass die Sünde noch lebt, das Gesetz uns bedroht und der Tod uns angreift. Da gilt es, sich dessen zu erinnern, was Christus tat, als er ein Urteil über die Sünde fällte, uns von dem Fluch des Gesetzes befreite und durch seinen Tod die Macht des Todes brach. Das alles geschah, als Jesus seinen großen Sieg über Sünde, Tod, Teufel und Hölle gewann. Paulus ruft diesen Tyrannen zum Trotz aus, »Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?« Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15, Verse 55 bis 57. Luther sagt, wie die Juden Christus am Kreuz höhnten, sollen wir zu Christi Ehre alles verhöhnen, das uns erschrecken will. Über das alles hat er den Sieg gewonnen. Wir sollen zur Sünde sagen, Du lebst zwar noch in meinem Fleisch, aber du kannst mich nicht verdammen. Die Macht hast du verloren, als mein Herr das Urteil über die Sünde fällte. Du heiliges, furchtbares Gesetz! Es ist recht, dass du mich strafst, denn ich bin ein Sünder. Aber dein Urteil kann mich nicht töten, das verbietet er, der mich freikaufte von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns. Du Tod, der immer mein unverständiges Herz erschrecken will, du wirst wohl meinen Leib in die Erde bringen, aber du kannst mir nicht schaden, sondern im Gegenteil nur einen Dienst erweisen. Auch wenn meine schwache Natur dich nicht liebt, so tust du mir doch einen Dienst, indem du mich zur Ruhe bringst. Ich kenne den, der da sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Johannes 11, Verse 25 und 26. Dieser Herr kann nicht lügen, und er hat sein Blut nicht vergossen, damit wir nur zeitliche Güter gewinnen sollten. Du Grab und Hölle, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir in unseren Anfechtungen doch nur daran denken könnten. Wenn ich zum Beispiel so kalt, träge und in meinem Gemüt so zerstreut bin, dass ich nicht an das Wort denken kann und keine Freude dran habe, sondern mich trocken wie ein Stück Holz fühle, gilt das dann nicht mehr, was Christus getan hat? Was habe ich dann für einen Nutzen davon, wenn ich so ausgetrocknet bin, dass ich das Glaubensleben nicht mehr in mir empfinde? Was spüren wir, wenn wir in der Finsternis sind? Sollen unsere Gefühle die teuer erkaufte Gnade ins Schwanken bringen? Soll das, was Christus für uns getan hat, zunichte werden, weil wir nichts empfinden? Gerade durch das Trachten nach Gefühlen verhinderst du das Glaubensleben in deinem Herzen. Es steht doch noch fest, was das Gesetz nicht ausrichten konnte, das tat Gott, als er seinen Sohn gab. Ich kann zum Beispiel nicht mehr beten, so dass ich es auf eine andere Zeit verschieben muss. Gilt dann nicht, was Christus getan hat? Bin ich dann nicht länger bei Gott in Gnaden? Oder ist Christus nur ein halber und unvollkommener Heiland, so dass seine Gnade abhängig ist von dem, was ich tun soll? Gott bewahre uns davor, ihm die Ehre zu rauben, indem wir uns einbilden, dass wir etwas zu unserer Erlösung tun könnten. Ich kann Gott nicht recht lieben. Ich fühle mich kalt und hart. Besonders das bestraft das Gesetz. Aber was das Gesetz nicht ausrichten konnte, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn. Ich kann die Sünde nicht recht bereuen. Auch das tat Christus. Da ward sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Soll nicht Christus mein einziger Trost sein? Oder sollen meine Liebe, meine Reinheit, meine Reue und mein Gebet dazu beitragen, dass ich begnadigt werde? Was würde dann aus dem Glauben und der Rechtfertigung durch den Glauben? Wenn mir richtig klar wird, dass ich aus lauter Gnade erlöst bin, dann kann ich es nicht lassen. Ich muss den lieben, der mir einen solch unbeschreiblich großen Dienst getan hat. Dann fange ich an, seinen heiligen Willen zu lieben und die Sünde zu bereuen und zu hassen. Dann geht es so, wie die Engel in der ersten Weihnachtsnacht sangen. Gott bekommt allein die Ehre. Es wird Friede auf Erden bei den Menschen, die Gegenstand seiner Gnade sind. Die Schuld ist bezahlt. Der Diener eines Königs hat dessen Eigentum ruiniert und veruntreut und sitzt nun im Gefängnis. Da bezahlt der Sohn des Königs seine ganze Schuld, geht an seiner Statt ins Gefängnis und erleidet seine Strafe. Kann nun noch etwas vom Diener gefordert werden, wenn der König das gut geheißen hat? Sollte er nicht in großer Dankbarkeit dem Königssohn zu Füßen fallen und sagen, »Du hast alles wohlgemacht, es ist für immer genug, was du getan hast.« Wäre es nicht Sünde und Schande, wenn er nun dächte und sagte, ich habe ja meine Schuld nicht mit eigenen Mitteln bezahlt, und ich habe nicht selber die Strafe abgesessen. Wie kann ich sicher sein, dass ich nicht doch noch ins Gefängnis komme? Das wäre doch, als wollte er sagen, wer weiß, ob ich mich auf das verlassen kann, was der König und sein Sohn getan und gesagt haben. Aber nun steht geschrieben, dass Gott seinen Sohn sandte, um das zu tun, was dem Gesetz unmöglich war. Er war unter dem Gesetz. Er war in unserem Gefängnis, um uns zu befreien, die unter dem Gesetz waren. Es ist kein Traum oder eine Deutung, sondern die Summe dessen, was Gott uns offenbart hat. Gott gab uns seinen Sohn zu einem Mittler und Heiland. Er sagt selbst, dass er gekommen sei, das Gesetz zu erfüllen. Wir finden wohl, es sei zu groß, dass Gott selbst das Gesetz für uns erfüllen sollte. Aber so ist es ja immer mit Gott, dass er mehr tut, als wir bitten und verstehen. Was können wir mehr tun, als ihm zu danken und die herrliche Freiheit auszunutzen, unseren gnädigen Vater zu lieben und ihm zu dienen und das Gute zu tun, wozu wir Gnade erhalten? Allein seine große Gnade kann uns bewegen, Gott zu lieben und ihm zu dienen. Ist nicht seine Gnade die Triebkraft zu unserem Handeln, hat alles, was wir tun, einen geringen Wert. Was nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde. Das dürfen wir nicht vergessen. Nicht nur in der Bekehrung demütigt Gott uns und zeigt uns unser Elend. Solange wir in dieser Welt leben, müssen wir uns im Glauben üben, oder mit anderen Worten, in der täglichen Bekehrung leben. Je näher wir Gott kommen, desto mehr sehen wir seine Heiligkeit. Daraus folgt, dass niemand mehr Licht im Gesetz und niemand mehr das Gefühl der eigenen Niedrigkeit hat als ein erleuchteter Christ. Hiervon sagt Luther, je größer Licht im Gesetz, umso größere Erkenntnis der Sünde. Gewiss, das Gesetz ist unsere Lust und Richtschnur fürs Leben, aber es macht uns niemals gerecht, denn dann müssten wir ebenso heilig sein, wie Gott heilig ist. Wenn wir also unsere Sünde erkennen, gilt es, in der Freiheit zu bestehen und sich nicht wieder in das knechtische Joch fangen zu lassen. Wenn wir in den knechtischen Sinn zurückfallen, hat das Gesetz gleich wieder dieselbe Wirkung auf uns. Es erweckt die Sünde zu doppelter Kraft und macht uns unglücklich. Was sollen wir denn tun, wenn das Gesetz uns wegen der Sünde bestraft? Wir müssen ihm gleich Recht geben, dass nichts Gutes in uns wohnt, aber gleichzeitig auf Christus hinweisen. Er hat vollbracht, was wir hätten tun müssen, und wurde unsere Gerechtigkeit. Geh zu ihm, sagen wir zum Gesetz. Er hat sich unserer Sache angenommen und steht für uns. Aber das Gesetz sagt, du sollst doch fromm sein und Gutes tun. Da antworte ich, das ist wahr, und wenn es meinen Lebenswandel betrifft, will ich dich gerne hören. Aber wenn es meine Gerechtigkeit vor Gott berührt, da gelten nicht meine Werke, sondern die eines anderen. Da gelten weder meine Frömmigkeit noch meine Sünden etwas. Ich wäre ganz und gar verloren, wenn ich danach gerichtet werden sollte. Darum weise ich hin auf die Frömmigkeit, Heiligkeit und Reinheit eines anderen, auf Gottes Sohn. Wenn meine böse Natur noch tausendmal wilder raste, ob meine Sünde tausendmal größer wäre, ob mein Herz mich tausendmal härter verdammte, so ist doch Gott größer als mein Herz und Christi Blut und Gehorsam doch tausendmal mächtiger als meine Sünde. Christi Vollkommenheit ist mein Trost, meine Gerechtigkeit, mein Ruhm, nun und bis in alle Ewigkeit. Dieser Grund hält. Die Erlösung geschah vor 2000 Jahren auf Golgatha, als Jesus sagte, »Es ist vollbracht«. Da wurde der Schuldbrief ans Kreuz genagelt. Da wurde Gott versöhnt. Ja, die Versöhnung ist so vollkommen, dass Gott ganz zufrieden ist. Alle Schuld ist bezahlt, und Gott lädt alle ein. Wendet euch zu mir, die ihr abgefallen seid, dann werdet ihr Doppeltes empfangen aus der Hand des Herrn für alle eure Sünden, denn eure Sünden sind ausgelöscht. Sollen wir selig werden, dann müssen wir, dann dürfen wir, im Glauben zurückschauen auf das, was vor 2000 Jahren geschah. Unser Glaube soll auf Golgatha Fuß fassen, in dem, was dort geschah, und nicht in dem, was in uns geschieht. Aber nun heißt es, kehre um und glaube an das Evangelium. Bekehrung ist nicht dasselbe wie Erneuerung und Heiligung. Dazu hat man keine Kraft, ehe man in den rechten Weinstock, Christus, eingepfropft ist und den Heiligen Geist erhalten hat. Zur Bekehrung gehört jedoch, dass man die Sünde bereut und über sie trauert. Ja, die Bekehrung fängt gerade damit an, dass man sich als sündig erkennt. Nun versucht man, ein besserer Mensch zu werden, aber das Gefühl der Sünde wird zur wahren Erkenntnis der Sünde. Man findet nirgends Trost. Wenn man wissen will, wie die wahre Bekehrung sein soll, muss man sich darüber klar werden, was sie bezweckt. Ihre Absicht ist durchaus nicht, dass du dadurch Gott gefällig werden sollst, sondern du sollst zu Christus getrieben werden. Kannst du also noch Christus und die Erlösung, die er erworben hat, entbehren? Dann ist deine Sündenerkenntnis noch zu gering. Kannst du noch deine Seligkeit in deiner Besserung, deiner Reue und deinem Gebet finden? Dann ist deine Sündenerkenntnis nicht, wie sie sein soll. Aber sobald du keinen Trost in dir selbst hast, sondern zur Gnade in Christus fliehen musst, so wie du bist, dann ist deine Bekehrung richtig. Ihre Absicht ist erreicht, sie hat dich zu Christus getrieben. Wenn deine Sündenerkenntnis richtig ist, ist sie nie so, wie du sie haben möchtest. Denn wäre sie so, dann hättest du ja Trost in dir selbst. Aber ein solcher Trost muss fort. In der rechten Bekehrung ist man mit seiner Bekehrung unzufrieden. Ja, du fühlst dich hart und verderbt. Du musst dich selbst als gottlos und verdammt verurteilen. Da erst bekommt Christi Blut die ganze Ehre für deine Erlösung. Fragst du, wie groß der Schmerz über die Sünde sein muss, dann antworten wir, hier geht es nicht um ein bestimmtes Maß, nur so viel, dass du ohne Christus nicht leben kannst, dass du keine Ruhe findest, bis du in ihm selig bist. Mehr gehört nicht dazu, aber auch nicht weniger. Es ist ein Irrtum, wenn man meint, dass man erst eine Zeit lang über die Sünde trauern muss und später glauben darf. Nein, fange nur an Christus zu glauben und folge ihm in der täglichen Bekehrung. Dann wirst du schon immer mehr die Sünden erkennen. Aber die List des Teufels ist groß, und sie ist am größten, wenn ein Mensch in Not gekommen ist. Er glaubt dem ganzen Wort Gottes und sucht Kraft darin für Herz und Leben. Aber er hat eine gewisse Sünde auf dem Gewissen. Da flüstert der Teufel: Das Evangelium ist wahr. Die Gnade ist groß, aber mit dir ist es anders. Wenn du diese Sache nicht auf dem Gewissen hättest, könntest du auf Gnade hoffen. Aber dies hier ist eine Ausnahme von der Regel, dass die Gnade für alle da ist. Auf diese Weise kann die listige Schlange die Wahrheit verdrehen. Denn in Wahrheit gibt es keine Ausnahme. Es gibt nichts, was nicht durch Christi Tod versöhnt ist, was nicht vergeben werden kann, wenn der Sünder seine Not erkennt und die Gnade annimmt. Das ist der wichtigste Inhalt des Evangeliums. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. David, der Räuber am Kreuz, die Sünderin, Petrus, der Verleugner und unzählige andere sind Beweise davon. Gerade für die schwersten Sünden und die größten Sünder ist Christus gestorben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Kurz gesagt, du kannst nie so grauenvoll sündigen, nie so tief sinken, dass nicht das Blut des Sohnes Gottes zur Versöhnung aller deiner Sünden reicht. Sobald du umkehrst und im Glauben die Vergebung annimmst, ist sie dein Eigentum. Hat man aber schwer gesündigt, kann es gut sein, sich auch einem Seelsorger anzuvertrauen, damit die Seele zur Ruhe kommt.